Thomas Brasch ist natürlich ein Autor, den man nicht abends im Bett liest, sondern mit dem muss man sich auch auseinandersetzen.
Thomas Brasch ist 1945 in England im Exil geboren, wo seine Eltern, die beide jüdischer Herkunft waren, seine Mutter kam aus Wien, sein Vater aus Deutschland vor dem Nationalsozialismus geflohen sind, dort überlebt haben und nach dem Krieg, etwa 1947, dann in die sowjetische Besatzungszone zurückgekommen sind, übergesiedelt sind. Und der Vater hier insbesondere eine politische Karriere in Angriff genommen hat. Er wurde letztlich stellvertretender Kulturminister in der DDR. Er hatte Einfluss.
Meine Mutter und mein Vater, die haben sich im Exil kennengelernt. Mein Vater musste als Jude emigrieren, war aber Katholik. Also das heißt, seine Mutter ist zum Katholizismus konvertiert. Und er wurde im Exil dann zum Kommunisten. Und dann ist diese kleine Familie, mein Bruder wurde ja in London schon geboren, Thomas Brasch, und ist diese kleine Familie zurückgekehrt. Und dann alles, was folgt, war eine Familie rebellierender, nicht Kinder, aber rebellierender Söhne. Also ich als einzige eher so sanft und brav und lieb und immer so auch dann irgendwann zwischen den Fronten. Aber die Söhne haben immer rebelliert.
Ich habe eigentlich ganz bequem gelebt damit. Das heißt, ich hatte eine Arbeit. Ich habe Übersetzungen und Kinderschallplatten gemacht und war nicht unter dem Zugzwang, Erfolg haben zu müssen oder Dissident oder Renitent oder sonst was sein zu müssen, sondern ich wusste, dass ich an dem arbeiten muss, was ich da schreibe und dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse, entweder mich anzupassen einer Sache oder die ganze Zeit sogenannten Widerstand zu leisten. Ich musste auch nicht drauf drücken, dass ich als Geheimtipp berühmt werde. Das hat mich nicht interessiert. Mich hat immer interessiert, vielleicht klingt es arrogant, eine gute Literatur zu machen und so gut zu sein, wie ich es von mir selber verlange. Und das passiert in den seltensten Fällen meistens. Passiert ja, dass du deinen eigenen Ansprüchen nicht genügst. Und da hilft dir auch nicht, wenn etwas verboten wird und du dir sagen kannst, okay, es ist verboten, also muss es gut sein.
Die Aussage, dass Brasch vor seinem Vater geflohen sei und dass er aus dem Land geflohen sei, die würde ich doch in Frage stellen.
In erster Linie bewegt dich einfach, dass du zum ersten Mal in einem Ort festgehalten bist, wo die Tür keine Klinken hat. Der Knast in Hohenschönhausen. Und das ist erstmal gar nicht ein politischer Punkt, sondern ein Punkt von Klaustrophobie. Es gibt, glaube ich, kein anderes Säugetier, was Artgenossen damit bestraft, aus einem Ort nicht heraus zu können. Ich glaube, das ist die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe. Seitdem mache ich einfach Türen nicht mehr zu.
Brasch hat ja auch nicht mit wehenden Fahnen das Land verlassen. Das betont er immer wieder in seinen Interviews. Als er 1976 in die Bundesrepublik kommt, insbesondere 1977, gibt es zahlreiche Interviews, die er geführt hat, ob für die Zeitschriften oder für das Fernsehen. Und er macht hier immer wieder deutlich, dass er in erster Linie deshalb gegangen sei aus dem Land DDR, weil er dort nicht publizieren konnte. Er war schließlich 31 Jahre alt. Es gab nur einen Gedichtband, der 1975 in der wunderbaren Reihe Poesiealbum 89 erschienen ist. Es gab einen weiteren Stückeband, den Jochen Ziller als Dramaturg im Hensche Verlag durchgesetzt hatte. Aber das war's. Und er hatte zahlreiche Gedichte, die unveröffentlicht waren, in seinem Schreibtischschubladen zu liegen, und er hatte Stücke verfasst, kleine Szenen, Singspiele und auch schon erste Übersetzungen. Also er wollte Schriftsteller sein, auf jeden Fall. Das war das Wichtigste, was es für ihn gab. Dazu gab es auch eigentlich keine Alternative, es sei denn, Krimineller zu werden. Und nachdem der Hinsdorf Verlag seinen Prosaband Vor den Vätern sterben die Söhne, den er dort eingereicht hatte, verboten hat, beziehungsweise ihm so viele Änderungen abverlangt hatte, zu denen er nicht bereit war, da war dann der Punkt erreicht, wo er gesagt hat, also in diesem Land kann ich nicht arbeiten, also wechsle ich meinen Arbeitsort.
Sie werden mich nicht wieder gehen lassen, dachte ich. Was kann er ausgesagt haben? Was wollen Sie in meiner Wohnung, wenn nicht etwas finden, das mit ihm zu tun hat? Ich ging zum Fenster und sah auf den Innenhof. Polizisten wuschen einen Einsatzwagen und lachten laut. Ich ging zur Tür, öffnete sie und wollte eben auf den Flur treten, als der Polizist vor mir stand. Sie sollen klopfen, wenn Sie hinaus wollen, sagte er und schob mich zurück. Bin ich verhaftet oder was ist los, sagte ich. Ich stellte den Fuß gegen die Tür. Machen Sie keinen Unsinn, sagte er. Ich will wissen, ob ich verhaftet bin. Wenn nicht, kann ich gehen, wohin ich will. Gehen Sie zurück. Ich kann Ihnen keine Auskunft geben, wenn Sie von Ihrem Vernehmer keine erhalten haben. Ich verstehe, sagte ich. Wenn Sie mir nicht sagen wollen, ob ich verhaftet bin, sagen Sie mir wenigstens, ob Sie wissen, was hier noch passieren soll. Auch darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben, sagte er. Sie müssen selbst wissen, warum Sie hier sind. Ich schloss die Tür und ging zum Hocker zurück. Ich setzte mich und versuchte mir vorzustellen, wie Sie jetzt in meine Wohnung gingen, wie Sie die schmutzigen Teller zur Seite räumten, die Bücher durchblätterten, die Schallplatten zur Seite stapelten. Ich sah Sie vor den Briefen. Einige Damen werden Sie wohl vermissen, wie man Ihrer Korrespondenz entnehmen kann. Ruhig atmen, dachte ich. Wissen, was es mit ihm zu tun haben kann, bevor Sie sich das nächste Mal holen. Jeden Tag mit ihm noch einmal ablaufen lassen wie einen Film. Keinen Punkt überspringen. Dich nicht überraschen lassen.
Wenn er sich mit biografischen Daten beschäftigt in seiner künstlerischen Arbeit, überblendet sich immer Privates mit Politischem. Das heißt, man kann diesen Satz sagen, ein Private Room wird zum Public Place. Und das ist eine Leitlinie seines Schreibens, glaube ich. Und darum hat er sich dagegen entschieden, über sein Leben selber zu schreiben. Vielleicht hätte er das getan, wäre er älter geworden. Aber er hat sich dieser Vermarktung des eigenen Ich verweigert.
Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben, aber die ich liebe, will ich nicht verlassen, aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe, da will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin, bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Das Zerrissensein an den Verhältnissen, und zwar an den historischen Verhältnissen auch, nämlich den Riss, der durch Deutschland ging, das war ja ein Riss, der durch Brasch selbst auch ging. Es war ja auch nicht so, dass er sich, als er in der Bundesrepublik ankam, dass er sich dort nur wohlgefühlt hätte. Er hat es sicherlich genossen, dort arbeiten zu können und Anerkennung zu finden. Aber die Sehnsucht nach Community, wie er immer selber gesagt hatte, die ist ja da auch nicht in Erfüllung gegangen.
Ich habe den Eindruck von Ihnen, von einem Menschen, der eigentlich das Allermeiste ablehnt, das ihm nicht gemäß.
Warum haben Sie den Eindruck?
Ich habe Sie nie in der Natur gesehen. Ich vermisse Ihre Neugier.
Ja, ich bin natürlich kein fünfjähriges Kind, was jetzt anfängt mit großen Augen was ganz Neues zu sehen. Und was ich sehe, sind die Städte. Und was ich mitkriege und was wichtig ist, ist die Arbeit. Dass die Leute in diesen Städten leben, die, wie Brecht sagt, eigentlich nicht bewohnbar sind, in denen man sich kaputt lebt im Grunde genommen. Und dass sie arbeiten, sich an dieser Arbeit festhalten und fast nicht mehr sind als diese Arbeit. Und ich glaube, da geht es mir auch nicht so viel anders. So angeschlagen bin ich auch eigentlich, dass ich nicht mehr bin als die Arbeit, die ich mache.
Sie fühlen sich von uns ausgebeutet?
Ausgebeutet ist vielleicht das falsche Wort, aber natürlich benutzen Sie mich, um Leute damit zu unterhalten. Unterhalten gar nicht im schlechten Sinn. Sie sind der Kellner, die Fernsehzuschauer sind die Gäste und ich bin eine Schnitzel. Die Frage ist nur, ob sie es so zubereiten, dass es auch schmeckt. Dass es denen schmeckt, die es sehen. Dass ich so bin, wie sie sich vorstellen, dass ich
bin. Nein, ich habe keine Vorstellung. Ich will nur, dass sie nach sich selber schmecken,
sagte der Menschenfresser.
Nacht oder Tag oder jetzt will ich bei dir liegen. Vom schlimmsten Frieden gehetzt zwischen zwei Kriegen. Ich oder wir oder du denken ohne Gedanken. Schließ deine Augen zu, siehst du die Städte schwanken? In den Traum oder Tod oder Schlaf, komm in den Steingarten. Dort, wo ich dich nie traf, will ich jetzt auf dich warten.
Seine Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Gesellschaft, mit künstlerischer Produktion darin ist so besonders sprachlich sowie filmisch umgesetzt, dass ich ziemlich begeistert davon war, auf wie vielschichtig, auf wie vielen verschiedenen Ebenen Thomas Brasch sich halt mit Geschichte und mit künstlerischer Produktion und mit Arbeit auseinandersetzt. Auch mit Emanzipation und Feminismus. Also seine Figuren sind ja sozusagen auch weibliche Hauptrollen. Die Auseinandersetzung, auf die kommt man ja relativ schnell, weil Thomas Brasch sehr viele Interviews gegeben hat und sehr viel geschrieben hat, sehr viel über seine Filme aufgeschrieben hat, die ja auch veröffentlicht wurden in dem wundervollen Band Arbeitsbuch Thomas Brasch von Margarete Hessel. Und die Auseinandersetzung von Brasch ist ja vor allem, welche Funktion hat Kunst in seiner Zeit?
Der Umstand, dass ich diesen Preis aus den Händen des bayerischen Ministerpräsidenten, dessen politische Haltung der meinen entgegengesetzt ist, annehme, hat unter meinen Freunden zu Auseinandersetzungen geführt. Ich möchte hier erklären, warum ich die Annahme oder Ablehnung dieses oder jenes Preises für ein sekundäres Problem halte, hinter dem ein wichtigeres zutage tritt. Unter den Widersprüchen, die unsere Zeit taumeln lässt zwischen Waffenstillstand und Krieg, zwischen dem Zerfall der Ordnung, die Staat heißt, und ihrem wütenden Überlebenskampf, zwischen dem Alten, das tot ist, aber mächtig, und dem Neuen, das lebensnotwendig ist, aber nicht in Aussicht, scheint der Widerspruch, in dem ich arbeite, ein geringer. Gleichzeitig ein Denkmal zu setzen, dem anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte, und dies zu tun mit dem Wohlwollen derer, die eben diesen Versuch unmöglich machen wollen und müssen, der Herrschenden nämlich. Obwohl, wie gesagt, nicht der wichtigste Widerspruch, ist er doch für den, der ihm ausgesetzt ist, der mit dem Geld des Staates arbeitet und den Staat angreift, der den subversiven Außenseiter zum Gegenstand seiner Arbeit macht und sich selbst zur gleichen Zeit zu einem Komplizen der Macht, ein entscheidender. Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin. Und er ist nur scheinbar zu lösen. Mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg und die Widersprüche sind die Hoffnung. Erst sie ermöglichen den Bruch, der durch die Gesellschaft der Leistungen und der staatlichen Macht geht, und durch jedes einzelne ihrer Glieder in ihrer ganzen Größe zu erkennen. Diese Gesellschaft hat sie geschaffen, hat die Künste in die Zerreißprobe zwischen Korruption und Talent geschleift. Und nicht die Künste werden diesen Widerspruch abschaffen. Sie können sich ihm nur aussetzen, um ihn besser zu beschreiben, sondern alle Kräfte, die zur Abschaffung der gegenwärtigen Zustände beitragen, die keine menschenwürdigen sind. Davon handelt mein Film, auch wenn er von Kriminellen handelt, aber die Kriminalität ist der urwüchsigste Ausdruck der Auflehnung. Ich nehme diesen Preis als Ausdruck des Widerspruchs entgegen, den ich am Anfang erwähnte. Meine Arbeit wird weiter darauf gerichtet sein, den Widerspruch auszuhalten und zu verschärfen, auch mit dem Film, an dem ich zurzeit arbeite und für dessen Finanzierung ich die 50.000 Mark, die ich hier bekomme, brauche. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Jury des Bayerischen Filmpreises für die Auszeichnung. Ich danke allen, die meinen ersten Film ermöglicht und mit mir zusammengearbeitet haben. Produzenten, Cuttern, Schauspielern, Ausstattern, Kameramann und allen anderen. Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche und ich danke den Helden meines Films, den beiden toten Kriminellen Glado und Wölpel, für ihr Beispiel.
Rasch selber sagt ja, dass Kunst, Literatur und Film nicht die Aufgabe hat, Hoffnung zu produzieren. Solange eine Gesellschaft sich in Auseinandersetzung befindet, gar nicht mal dramatisch mit Straßenkämpfen oder so, sondern prinzipiell als bürgerliche Gesellschaft im Überlebenskampf sich befindet, solange ist es seiner Auffassung nach völlig sinnlos, Hoffnung zu produzieren. Hoffnung auch in dem Sinne, dass die Leute nicht scheitern, also das zu beschreiben, dass sie scheitern, das sieht er als seine Aufgabe an. Und daraus schöpft er dann Hoffnung auf Veränderung.
Ich gehöre nicht zu den Schriftstellern, die ein Essay im Spiegel schreiben, wie sie die Welt für richtig halten. Das ist immer misslungene Hochspringerei. Heilen kann man nur, indem man die Welt ändert und Leute einander Verletzungen oder Schmerzen nicht mehr zufügen müssen oder zufügen wollen.
Also er tritt eigentlich für den Streit ein. Widersprüche schärfen in dem Sinne, dass man sozusagen konsequent dafür verschärft eintritt, was die eigene Haltung ist. Im Streit erscheint ja erst der Widerspruch. Und das ist eben auch die Arbeitsweise. Die Montage, Dinge gegeneinander zu halten, die eben nicht schon positivistisch linear die deutsche Geschichte abzeichnen, sondern die eben neu zu montieren, in neues Verhältnis zu bringen und dadurch den Widerspruch sichtbar zu machen, den Streit zu verschärfen. Und das geht bei Ihnen bis in die Produktionsbedingungen.
Vielleicht ist Theater dafür da, Verletzungen deutlicher spürbar zu machen, als sie so im Leben, wenn man eine kleine Verletzung kriegt, man sie wahrnimmt. Und dafür, glaube ich, ist es da, dünnhäutiger zu machen oder von einer Welt zu reden, die möglich wäre, wenn Leute vernünftig sein könnten oder so.
Das Aktuelle, das ist zum einen diese ganz dicht verwobene Sprache, die seine Texte charakterisiert und geprägt haben. Und das sind natürlich auch die Themen, die er immer wieder aufgreift. Also schon im Poesiealbum gibt es ja den historischen Hintergrund, den er immer wieder Beachtung schenkt. Es ist die Frage danach, wie kann ich als Künstler, wie kann ich als Mensch in die Dinge, die mich umgeben, in die Verhältnisse in irgendeiner Weise eingreifen, die er für sich in der Art beantwortet hat. Ich kann die Widersprüche, die es gibt, nur zuspitzen. Und ich kann sie nutzen, um eine Arbeit zu machen, bei der man hellhörig wird, bei der die Zuhörer aufmerksam werden. Und genau dieses Moment, finde ich, zeichnet auch die Aktualität aus. Also mir geht es bei vielen, auch selbst bei den ganz frühen Texten so, dass ich das Gefühl habe, sie drücken etwas aus, was auch ganz typisch heute für unsere Zeit ist. Und zwar, das ist auch dieser Stillstand etwas, wogegen er immer angekämpft hat, diesen Stillstand spürbar zu machen, wo es eben in seinen Augen so gut wie keine gesellschaftliche Entwicklung mehr gab und man auch eben nicht genutzt hat, diese Lücke, die dann ganz kleinen kurzen Moment entstanden war, 1989, die dann auch wieder verpasst worden ist. Also das sind diese verpassten Revolutionen, von denen er spricht, also wo er zurückgeht ja bis zum Bauernkrieg, aber das wiederholt sich dann 89, wo es vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung gab, wiederholt sich das für ihn nochmal. Und das Allgemeine sozusagen in die Gedichte, in Worte zu fassen, das ist es, was auch ihre Aktualität ausmacht.
Das Verhältnis zwischen Schriftstellern und Macht muss immer ein feindliches sein. Also lieber Gott, macht, dass es nie eine Regierung gibt, die ich okay fände. Also es wäre ja grauenhaft. Und ich glaube, auch in die Verlegenheit kommen wir nicht so schnell. Und die Leute, die jetzt im Augenblick so schnell den Marx in den Keller bringen, die werden ihn wieder rausholen. Denn das, was jetzt passiert, da werden sie viel rauchen, was der da geschrieben hat. Das war ja nun kein Sozialismustheoretiker, sondern es war ein guter Analytiker einer wahren Gesellschaft.
Ich glaube nicht, dass er zu dem Zeitpunkt 89 noch große Utopien im Kopf hatte. Diese sind, glaube ich, schon viel eher zerstört worden. Die Hoffnung, dass sich gesellschaftlich große Veränderungen ergeben und darauf, dass es tatsächlich also im wahrsten Sinne etwas demokratischer zugeht und dass die DDR nicht einfach vereinnahmt wird, zeigte sich ja relativ bald. Klar hat ihn das in gewisser Weise verzweifelt gemacht, weil er vielleicht so einen kleinen Moment dachte, dass in dieser Lücke jetzt, die da entstanden war zwischen 89 und 90, dass da etwas Neues entstehen kann, dass etwas passieren kann. Aber das war ja nicht der Fall. Dazu hatte er dann ja auch nichts mehr zu sagen. Also seine Bereitschaft, noch öffentlich aufzutreten in Interviews, die war dann gleich null. Und er spricht ja auch verschiedentlich nicht von Vereinheitlichung, sondern von Verkeinheitlichung.
Sie lieben die Menschen, oder?
Wenn ich lange noch weggucke, ja.
Dann darf man aber auch nicht vergessen, dass Thomas Brasch, wenn man das Gesamtwerk anschaut und wenn man seine Biografie betrachtet, dass er in einem ganz hohen Maße wesentlich intensiver gelebt hat als andere Menschen. Dieser frühe Tod ist nicht ganz verwunderlich. Er hat sich bis an die Grenzen ausgelotet und ausgeschöpft. Er hat neben den Filmen Stücke bis zum Schluss noch Übersetzungen, wunderbare Shakespeare-Übersetzungen, in denen sich übrigens ja auch, also dieses lyrische Moment, was bei Brasch, dieser Rhythmus, den er hat, dieses Vokale, das wird ja da auch ganz deutlich und sichtbar. Er hat sozusagen wie eine Flamme an beiden Enden gleichzeitig gebrannt, was die Arbeit anbelangte.
Ich habe keinen Krieg erlebt. Ich habe einen Frieden erlebt und dieser Frieden war schrecklich. Dieser Frieden war kein Zustand, in dem Leute in eine produktive Auseinandersetzung miteinander gekommen sind, in dem sie Produktivität und Kreativität ausprobieren konnten, sondern ich habe den Zustand von Lähmung erlebt. Ich bin in einem dauernden Zustand des Kaninchens und der Schlange. Ich habe Talent nicht entwickeln können, beziehungsweise es ist verkümmert in diesem Zustand von Windstille. Wir müssen diese Lähmung auflösen, indem wir jeder so wichtig über das sprechen, was an Widersprüchen da ist. Denn der Krieg findet ja bereits statt. Wir befinden uns nicht in dem Zustand von Frieden, nur wir hier. Uns hat er nicht oder noch nicht erreicht. Der Satz, ich will nicht sterben, ist mir